Irgendwie hatte ich die ganze Zeit den Gedanken, wenn ich jetzt zu dieser Zeit jung wäre, ich wäre so sauer auf meine Generation und die Generation davor, also wo ich dann mich da stehen würde und denke, okay, was habt ihr da gemacht oder wieso habt ihr das zugelassen?
Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knötler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Ihr findet spannende Themen und Gespräche, es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und bei uns kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, begeisternd und das alle zwei Wochen. Mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 114. Folge von Freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Lesen und Lesen lassen, frei fliegen. So viel vorab. Diese Folge feiert das zusammen, dass Sarah Jäger in der letzten Freigeistern-Folge beim Freigeistern-Gespräch so vortrefflich beschworen und gefeiert hat. Was war das überhaupt für ein wunderbares Gespräch? Unvergesslich, überaus bestärkend und ermutigend, denn niemand ist allein. Ich danke von ganzem Herzen. Du bist nicht allein, hatte Sarah Jäger als Motor ihres Schreibens genannt. In der neuen Folge wird der Satz einmal mehr mit Leben gefüllt. Denn am Dienstag, gestern, saß ich einmal mehr am Schreibtisch, hab Bücher ausgesucht und mir Gedanken dazu gemacht. Da meldeten sich Lena Winkel und Luna Astronaut mit Besprechungen. Auf euch ist doch einfach Verlass, habe ich gedacht und mich gefreut. Das Ergebnis findet ihr in dieser neuen Freigeistern-Folge Frei fliegen, lesen und lesen lassen, denn da gibt es im Kinderbuch einen Tipp von Luna Astronaut zum Hörbuch Wünsche an die Wellen und Lena Winkel stellt im Jugendbuch das Comicdebüt Soma von Judith Kranz vor. Was ist noch geboten? Im Bilderbuch gehen die Gefühlshüte hoch, Emotionen kochen über. Anna und die Wut ist ein Klassiker von Christine Nöstlinger. Die Frankfurter Illustratorin Anke Kuhl hat die Geschichte neu und fulminant illustriert. Auch der feuerspeiende Mini-Drache von Fifi Kuo kann sich sehen lassen, umso mehr als eine magische Umarmung gegen Wutausbrüche hilft. Im Kinderbuch wiederum hilft »So geht es mir heute« von Caroline Amell und Marien Schneider dabei, Gefühle einzuordnen und bei Bedarf einzunorden. Nicht zuletzt feiert das Wimmel-Bilderbuch »Kennen wir uns« von Franziska Ludwig unsere geheimen Gemeinsamkeiten. Das verspricht der Untertitel und das hält das ganze Buch. Ein Text, es ist ein ganz schmaler, dabei so einschneidender Band, brennt mir, möchte ich fast sagen, auf der Seele. Gerade hat der Journalist und Sachbuchautor Hermann Finke eine Flugschrift veröffentlicht, unter anderem, um gegen den Rechtsextremismus hierzulande aufzustehen. Entscheidet euch, heißt die Flugschrift, es ist der aktuell wohl wichtigste Auftrag an uns alle. Und dann schließt sich der Kreis zur letzten Folge, denn Sarah Jäger wird zum krönenden Abschluss von Freifliegen den Anfang ihres neuen Romans »Das Feuer vergessen wir nicht« für euch lesen. Das ist schon Stoff genug. Doch bevor es so richtig losgeht, hatte ich ja angekündigt, nochmal einen kurzen Rückblick auf die Verleihung des Deutschen Jugendliteraturpreises 2025 zu werfen. Ihr erinnert euch vielleicht, das habe ich in der letzten, der 113. Freigeistern-Folge behauptet und will es nun auch einlösen. Denn das war eine interessante Verleihung. Ein reicher Fang war das Motto der Nominierungen. Wir feiern heute die besten Kinder- und Jugendbücher, hat Karin Prien,
Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend an jenem Freitagabend am 17. Oktober vor rund 1600 geladenen Gästen gesagt. Und es stimmt, denn es gibt sie, die Bücher, die sich erzählend und zeichnend den Fragen der Kunst und der Gegenwart stellen, die, wenn nötig, den Blick in psychologische, gesellschaftliche und politische Abgründe riskieren. Es gibt sie, die Bücher, die zur Sprache bringen, was bewegt, mal tastend, versponnend oder mit Witz und Radikalität. Und so unterschiedlich die Erzählweisen und Bildgestaltungen auch sind, sie verbinden sich in den Themen wie Gewalt, Krieg, Klimakrise, Verlust, aber auch Zärtlichkeit, Freundschaft, Fantasie. Sie korrespondieren miteinander, sie muten zu, sie machen Mut. Für mich ist es die Gelegenheit, auf wenigstens ein paar dieser nominierten Bücher nochmal hinzuweisen. In der Sparte Jugendbuch ist da der Jugendroman Elektrizität und Himmelsfische. Ich habe ihn bei Freigeistern besprochen. Ich kann euch dieses Buch nur ans Herz legen. Ihr erinnert euch, 14 Zettel mit Fluchtnotizen zeigen die Zumutung jedes Krieges. Aus allem herausgerissen erhebt die Ich-Erzählerin rau und ungeheuer ihre Stimme und sie wird ihre Notizen einem Autor in die Hand drücken, der dann daraus ein Buch macht. Also auf vielen Ebenen ein mutiges, ein ungeheures Buch. In der Sparte Kinderbuch wiederum hat Birgit Schössow, die ihr als Illustratorin wahrscheinlich längst kennt, ein Debüt als Autorin hingelegt. Oma Verbuddeln nimmt den Tod souverän auf die Schippe. In der Sparte Bilderbuch wiederum gibt Merda Zaeri in sehr reduzierten Illustrationen Anna, was die Zeit nicht heilt, ein Gesicht. Er will damit die wahre Freundschaftsgeschichte des Kindes Anna und einer Zwangsarbeiterin zur Zeit des Zweiten Weltkrieges sichtbar machen, haltbar machen. Auch dieses Buch hatte ich bei Freigeistern vorgestellt. Ich finde, es ist gerade in diesen Tagen um den so geschichtsträchtigen 9. November herum nochmal besonders wichtig. Das sind jetzt nur einige der nominierten Titel. Sie alle zeigen, der Zugang zur Welt ist vielfältig, vieldeutig und offen. Und genau darin liegt, wir hier wissen das alle, die nicht zu unterschätzende Bedeutung der Kinder- und Jugendliteratur. Wo sie gelingt und zu Leserinnen und Lesern findet, stellt sie Weichen und öffnet Türen zur Kinder- und Jugendliteratur, zur Literatur, zum Lesen und also zum Denken und zur Gestaltung der Welt. Dass viel zu wenige Kinder diesen Zugang haben, wissen wir alle. Karin Prien hat sich am Abend der Preisverleihung des Deutschen Jugendliteraturpreises 2025 festgelegt. Sie fand, ich zitiere, diese Situation in einem so reichen Land wie der Bundesrepublik skandalös. Sie will das ändern und mit weiteren Bildungsinitiativen den Zugang zum Lesen erleichtert. Das hat sie nun vor sehr vielen ZeugInnen gesagt und wir alle sind aufgerufen, darauf zu achten, dass das auch wirklich passiert und es selbst, wo auch immer wir sind, in Bewegung zu setzen. Ich fand das spannend bei der diesjährigen Preisverleihung. Ich fand vor allen Dingen auch spannend, dass immer wieder die Kunst ausgezeichnet wurde, nicht nur in Anführungszeichen natürlich, wie in den Jahren zuvor die politische Relevanz eines Titels oder die Themen der Bücher, sondern eben auch ganze Lebenswerke oder Haltungen, eben kurz die jeweilige Kunst der IllustratorInnen und AutorInnen. Das ging gleich in der Sparte Bilderbuch los, denn da hat Regentag von Jens Rasmus vorgemacht, wie Kopfkino zum Lichtspiel wird. Weil es draußen schüttet, müssen zwei Kinder sich was einfallen lassen. Genau das tun sie. Als Zwerge reiten sie auf Käfern, als Riesen tanzen sie über Hausdächer. Grenzenlose Gedankensprünge werden zu Gedankenspielen. Sie werden zum Spiel. Der Kieler Künstler eröffnet der Fantasie auf farbintensiven Acrylbildern Tür und Tor. Und das nicht nur mit diesem nun ausgezeichneten Bilderbuch, sondern schon seit vielen Jahren mit all seinen Büchern. Die zeigen Haltung und sind für Kinder wie gemacht, verschmitzt, kunstvoll, klug. Dass er nun den Deutschen Jugendliteraturpreis gewonnen hat, ist eine längst fällige Ehrung seiner Kunst. In der Sparte Kinderbuch stand unter anderem der erste Kinderroman von Karen Köhler auf der Nominierungsliste. Himmelwärts erzählt die Geschichte eines himmelschreienden Verlustes und grenzenloser Vermissung. Tonis Mutter ist an Krebs gestorben. Karen Köhler hält dem Tod die Superkraft Liebe entgegen und entspricht damit den üblichen Kategorien der Jury. Wo gestorben wird, ist die Nominierungsdichte hoch. Dass Karen Köhler und vor allem auch die Illustratorin Bea Davis dafür neue Wege gefunden haben, wurde nun ausgezeichnet. Und auch hier gilt, wir hatten das bei Freigeistern. Sowohl die Buchbesprechung als auch ein Gespräch mit Karen Köhler, wenn ihr wollt, könnt ihr euch das ja nochmal anhören. Dann wiederum hat die Sparte Jugendbuch eine Überraschung ermöglicht. Das und die Welt, sie fliegt hoch von Sarah Jäger, illustriert von Sarah Maus, von der Jugend und der Kritiker-Jury nominiert worden war, ist ja schon mal eine große Auszeichnung für sich. Jetzt hat sie in der Sparte Jugendbuch gewonnen. Das ist eine sehr gute Entscheidung der Kritikerjury, finde ich, denn sie stellt damit eine der spannendsten zeitgenössischen deutschsprachigen Autorinnen ins Rampenlicht und ihre Romane gleich mit. Wie wichtig das ist, könnt ihr im letzten Freigeistern-Gespräch in der 113. Folge Freifliegen mit Sarah Jäger nachhören. Und schließlich wurden in der Sparte Sachbuch Läuse zur Kopfsache erklärt. Das Handbuch zum Überleben auf Menschen von Berta Paramo hat, weil aus Laussicht erzählt, per se einen fulminanten Perspektivwechsel hingelegt, weg vom Anthropozentrismus hin zu einem respektvollen Umgang mit allen Lebensformen. Das kann man zumindest so sehen. Es ist ganz gewiss der konsequenteste und schrägste und überraschendste Titel dieser ansonsten arg disparaten Liste im Sachbuch, dass der das Rennen gemacht hat, ist richtig. Und dann ist da noch die Jugendjury. Wie immer ist diese Nominierungsliste mit besonderer Spannung erwartet, weil sie zeigt, was Jugendliche lesen und lesen wollen. Hier hat No Alternative von Dirk Reinhardt den Deutschen Jugendliteraturpreis gewonnen. Und diese Wahl zeigt, die Klimakrise, die angesichts aktueller Krisen in den Hintergrund zu rücken scheint, treibt Jugendliche um. Radikal ist es nicht, die Umwelt zu schützen, sagte der Autor am Abend der Preisverleihung. Radikal ist es, sie zu zerstören. Seinen Preis hat er der jungen Generation gewidmet. Denn Bücher, Worte, Bilder, AutorInnen, IllustratorInnen und natürlich LeserInnen positionieren sich. Sie fordern und fördern Haltung. Auch das ist und bleibt eine Erkenntnis dieser Preisverleihung. Die gilt genauso für die Cartoonistin Maren Amini, die für ihre Graphic Novel Amajan und der Wiedehopf mit dem Sonderpreis für Illustration in der Sparte Neue Talente ausgezeichnet worden ist. Und es gilt für den Sonderpreis für das Gesamtwerk Illustration, den in diesem Jahr die Künstlerin Antje Damm bekommen hat. Sie wird für ihre unermüdliche Gestaltungsfreude, ihre künstlerische Vielfalt, ihre kreative Auseinandersetzung mit der Welt geehrt. Es sind also alles KünstlerInnen, alles Bücher, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Und ist das jetzt eine Freude oder nach diesem Feuerwerk nun schon fast sowas wie ein Fluch? Neue kommen hinzu. Es ist ganz gewiss ein Angebot, denn Bücher, Geschichten, Bilder sind und bleiben nicht allein. Darum freifliegen, lesen und lesen lassen ab. Eigentlich soll es in dieser 114. Folge frei fliegen, ja ums Zusammengehen, um Zusammenhalt, darum zusammen etwas zu verändern. Und das tut es auch, wenn auch immer wieder zugegeben durch die Hintertür. Im Bilderbuch steht zum Beispiel ein Gefühl im Vordergrund, das erstmal nicht nach zusammen klingt, sondern eher nach Auseinandersprengung, nämlich die Wut. Über die lässt sich trefflich nachdenken, sie begegnet uns eh überall. Nachrichten an, verzerrte Gesichter der Politprominenz, Gebrüll, Drohgebärden, Wutausbrüche, Streit, wohin man schaut und hört. Wut führt zu Hass, aus Streit wird Krieg, das zeigt die Gegenwart unerbittlich. Dabei ist die Wut eigentlich auch ein Warnsystem, wenn was wirklich aus dem Ruder läuft. Wenn da etwas ist, das einen so stört, dass man an nichts anderes mehr denken kann, dann muss die Wut raus. Das passiert oft auch mit Gebrüll. Und dann kann die Wut aus allem, was sonst zusammenschweißt und verbindet, rauskatapultieren. Dann kann Wut einsam machen. Immerhin macht sie aktiv, wenn auch vielleicht nicht so, wie man es sich wünscht. Wut ist dann eine Schwester der Trauer, eine, die sich wehrt. Der Ohnmacht setzt sie eine Grenze. Auch das passt in unsere Zeit. Kaum eine kann Wut so gut wie die Frankfurter Illustratorin Anke Kuhl. Das hat sie auf diversen Covern und Innenillustrationen gezeigt. Man denke etwa an Helsin Appelsin und der Spinner zur Geschichte von Stefanie Höfler oder an Lola rast und andere schreckliche Geschichten von Wilfried von Bredow. Bei Anna und die Wut wachsen gleich zwei über sich hinaus, nämlich die Illustratorin und die Hauptfigur Anna eben. Geschrieben hat die Geschichte Christine Nöstlinger. Erstmals ist das Buch 2002 erschienen, damals mit Bildern der Tochter Christiane Nöstlinger. Gerade wurde der Klassiker der Wutbücher bei Fischer Sauerländer neu verlegt mit neuen Bildern von Anke Kuhl für Kinder ab 4 Jahren. Schon der erste Blick aufs Cover zeigt, worum es geht. Ein kleines Mädchen mit gesträubten Haaren, zusammengekniffenen Augen, 4 Armen mit geballten Fäusten dran, 2 sind entschieden zu wenig, legt einen Luft- oder eher einen Wutsprung hin, so wie ein Heißluftballon, und heiß ist ja auch die Wut. Mindestens so brillant ist auf dem Cover die Gruppe der Menschen, die angebrüllt werden, denn die hebt es sichtbar aus den Latschen. In angewehter Schieflage fallen ihnen fast die Augen aus dem Kopf. Wer hätte je gedacht, dass ein so kleines Kind eine so große Wut haben und so laut schreien kann? So war es schon immer, das zeigen die Bilder, das erzählt die Geschichte von Christine Nöstlinger. Die ist bekanntermaßen auch nicht von schlechten Eltern. Sie beginnt Annas Geschichte so. Es war einmal eine kleine Anna, die hatte ein großes Problem. Sie wurde unheimlich schnell und schrecklich oft wütend. Es fängt also an wie ein Märchen und das macht Hoffnung, denn Märchen gehen bekanntermaßen gut aus. Doch zunächst ist da dieser kleine Wutbolzen, Anna eben. Wo andere Kinder spielen und Spaß haben, steht sie mit verschränkten Armen und grimmigem Blick auf roter Fläche. Man ahnt, das kann nicht gut gehen. Auf Panels zeigt Anke Kuhl eine immer wiederkehrende Verwandlung. Das kleine, erst noch lächelnde Mädchen wird immer röter, knallrot. Die Bilder zoomen immer näher ran auf Annas gebleckte Zähne, darauf, wie sie sich vor Wut auf dem Boden wälzt, ihren Kuschelhasen beißt, um sich tritt und flucht, ohne Worte, aber mit Blitz und Totenkopf in der Sprechblase. Anna hebt schließlich als Wutkomet ab. Das hat mit Verlaub fast schon was Komisches. Die Eltern jedenfalls sind genau so in Szene gesetzt. Dünn mit Fusselzopf und Fusselbart der Vater, dick die Mutter, ratlos beide. Das ist bei aller Dramatik witzig. Über Anna heißt es, Anna konnte sich gegen die riesengroße Wut nicht wehren. Es passiert, was passieren muss. Die anderen Kinder finden Anna doof. Mit der kann man nicht spielen, sagen sie. Die großen Buben ärgern den Zitat kleinen Giftzwerg. Anna ist allein. Sie säbelt ihre Puppe die Haare ab und tritt sie aus dem Bild. Sie tritt ihrem Vater auf den Fuß und feuert der Katze ein Bauklötzchen an den Kopf. Arme Anna. Ich musste an Hilfe, die hört man's denken. Und ratet mal, wer das auch neu illustriert hat. Anke Kuhl, ganz genau. Hier in diesem Buch ist unter anderem das Beeindruckende, dass Christine Nöstlinger und Anke Kuhl sichtbar machen. Niemand ist allein. Anna ist arm. Ihr sollte Mitgefühl entgegengebracht werden. Zunächst lässt Struwelpeter mitsamt seiner Geschichte vom bösen Friederich grüßen. Der Friederich, das ist ein arger Wüterich, hieß es damals. Auch Christine Nöstlinger macht aus Anna einen argen Wüterich und sie macht eben keinen Bogen um dieses unbegreifliche, starke und in dem Fall vernichtende Gefühl. Wut tut gut ist ein Gegensatz in der Wutdebatte, der hat durchaus seine Berechtigung. Heute in Zeiten von Selfcare und Selbstachtung tragen noch andere Sätze, zum Beispiel du bist genau richtig so, wie du bist und auch das stimmt ja. Hier aber sagen Mutter und Vater irgendwann, so geht es nicht weiter. Was also tun? Grenzen setzen, Handyentzug, der Wut aus dem Weg gehen? Naja, immer im Zimmer zu bleiben, ist auch keine Lösung. Hau doch mal auf die Pauke, schlägt schließlich der Opa vor und meint das wörtlich. Denn, und das ist ebenfalls wichtig, Anna wird in ihrer Wut nicht allein gelassen oder gar abgestraft. Wegtrommeln wird das probate Mittel. Boing, plong, bumm machen die Bilder. Anna ist am Schlagzeug, ja, noch ein Wortspiel, richtig gut. Wer will, kann natürlich außerdem an Oskar Mazzarath denken aus der Blechtrommel von Günter Krass. Der hat mit seinem Gekreische Gläser bersten lassen und eben auch sehr viel getrommelt. Anna wird laut, dieses Mal aber eben zielgerichtet. Ein anderer Kreislauf als der der Wutausbrüche wird in Gang gesetzt. Anna kann lieb sein, das macht sie beliebt. Also Ende gut, alles gut? Zugegeben, das klingt ganz schön märchenhaft, doch es zeigt, es gibt einen Ausweg, es gibt ein Ventil, es gibt in dem Fall die künstlerisch-kreative Verwandlung eines immensen Gefühls weg von der Zerstörung hin zum Verbindenden, hin zu etwas Gutem. Wie eine kindliche Rattenfängerin von Hameln marschiert Anna auf einem der letzten Bilder im Buch Trommeln voraus, die Kinder in langer Schlange hinterher. Und weil Christine Nöstlinger eben Christine Nöstlinger war und bleibt, endet das Märchen mit einem waschechten Schmäh. Dauernd bitten die Kinder, Anna, heißt es da, sei lieb, trommel uns ein bisschen was vor. Anna ist gern lieb, aber so langsam weiß sie schon nicht mehr, woher sie so viel Wut kriegen soll. Und das ist dann wirklich Ende gut. Alles gut. Noch ein Bilderbuch nimmt sich in diesem noch jungen Bücherherbst der Wut an. Eine magische Umarmung von Fifi Kuo wurde aus dem Englischen übersetzt von Diana Steinbrede. Das Bilderbuch ist gerade im von Hacht Verlag erschienen für Kinder ab 4 Jahren. Die taiwanesische Künstlerin Fifi Kuo wurde in Landschaftsarchitektur ausgebildet. Später ging sie nach Cambridge, um Kinderbuchillustration zu studieren. Ihrer Hauptfigur, einem kleinen Drachenmädchen, kann man nun bei der Wutverfärbung zuschauen. Von hellgrün zu orange zu feuerrot quillt schließlich auf einer Doppelseite lavarotes Gebrüll aus ihrem weit aufgerissenen Mund. Nein, in dem Fall nun wirklich Maul. Alles ist rot, alles ist groß, die Wut, die Buchstaben, die Not. Das Ergebnis ist ein emotionales Fegefeuer, danach ist alles schwarz, niedergebrannt vom kleinen Drachenmädchen. Was die anderen lieben, die Blumen, Papa, den Schaukelstuhl, Mama, das Spielzeug, der Bruder und sogar sich selbst, fackelt das kleine Drachenmädchen ab. Ich habe mich sogar selbst verbrannt, heißt es. Das tut weh, das zeigt auch das Bild. Die kleine Drachin hat sich abgewandt mit hängenden Schultern. Ist sie von hinten zu sehen, das Bild dunkel, schwarz und grau. Der Text dazu geht so und das ist, so viel vorweg, ein Problem. Danach fühle ich mich ganz schrecklich und einsam und schuldig. Warum ist das denn ein Problem? Ich finde, weil das Erwachsenensätze sind. Die kommen immer dann ins Spiel, wenn man Kindern zu wenig zutraut. Abstrakt und reflektiert sollen sie auf den Punkt bringen, was Kinder so niemals sagen würden und was sie vielleicht doch erst mal selbst spüren und erkennen wollen. Was hilft im Buch, ist schließlich die titelgebende magische Umarmung. Alle kommen angerannt, Mama, Papa und der Bruder. Sie bilden einen Kreis mittendrin, gut aufgehoben und wieder in sachter Farbigkeit. Der ehemalige Drachenwutbolzen, das bekehrte Kind. Das malt zum Schluss ein Bild seiner Familie. Danke, umarmt meine Wut, steht darauf und ganz ehrlich, da regt sich in mir wieder die Wut. Denn wo die Bilder in intensiv kindlichem Strich ein Gefühl aufs Papier bringen, das alles verschlingen und kaputt machen kann und genau das auch zeigen, deckt der Text das Ganze mit Therapiesätzen zu. Einer davon geht so: Ich bin wieder ich selbst. Im Ernst? Welcher Mensch kann das überhaupt von sich sagen? Nötig gewesen wäre diese Besänftigung oder was immer das sein soll, nicht. Aber zum Glück sprechen ja die Bilder für sich und die nehmen die große Wut in den Blick. Sie machen ein ambivalentes Gefühl haltbar und vor allem aushaltbar, damit Drachen und Kinder am Ende das rausfinden und finden, um was es geht, einen inneren Kompass, um mit allen Gefühlen leben zu können. Es war viel von Wut die Rede, aber Wut ist nicht das einzige Gefühl, das uns ausmacht und ja auch auszeichnet. Es ist mir darum ein Anliegen, euch noch ein Kindersachbuch zur Hand zu geben, das sich mit dem ganzen Spektrum an Gefühlen beschäftigt, nämlich »So geht es mir heute« von Caroline Amel, übersetzt von Esther Kalmar, illustriert von Marien Schneider. Das Buch ist gerade bei Kleine Gestalten erschienen, für Kinder ab 5 Jahren, aber am besten schaut ihr es euch zusammen an. Caroline Amel hat dafür 50 Stimmungen und Gefühlslagen gesammelt, die sie in kurzen Sätzen beleuchtet. Marien Schneider hat großformatig und in großer künstlerischer Freiheit ganzseitige Bilder gefunden und erfunden. Das Besondere an diesem Buch ist, dass es Gefühle unumwunden zeigt und in knappen Sätzen erklärt, was diese Gefühle mit uns machen, woher sie kommen, warum wir sie haben. Das Ergebnis: Wir bekommen nicht nur einen Überblick über die vielen Gefühle, zu denen Menschen in der Lage sind, wir bekommen auch Ideen davon, wie wir mit ihnen umgehen können. Bei der Wut heißt es zum Beispiel: Wenn du wütend bist, kannst du an nichts anderes mehr denken als an das, was dich stört. Es fühlt sich an, als würde ein kleines Gewitter in dir toben mit Blitzen und Donner. Diese Energie will einfach raus und du möchtest am liebsten schreien oder ganz fest mit dem Fuß aufstampfen. Spannend ist, dass Caroline Amel noch eine Steigerung parat hat, nämlich den Zorn. Folgt man dem Bild von Marien Schneider, hat die Wut noch etwas in sich Gekehrtes. Sie zoomt nah an die Figur ran, die Arme sind verschränkt, der Mund ist schräg verzogen, genauso wie die Augenbrauen. In den Augen sehen wir die kleinen Blitze des Gewitters. Der Zorn hingegen zeigt eine ganze Figur. Groß, rot, mit geballten Fäusten ist das Gesicht verzerrt. Aus der Gestalt sprüht oder spuckt es rot wie Lava aus einem Vulkan. Der Text dazu geht so: Zornig zu sein ist, als würde tief in dir ein Vulkan anfangen zu brodeln. Du spürst, wie eine heiße, starke Kraft immer mehr nach oben drängt. Der Druck wird immer größer und irgendwann kannst du ihn nicht mehr halten. Die Wut muss einfach raus. Wut und Zorn liegen nah beieinander. Im Buch muss man nur einmal umblättern. Übrigens stehen die Zeilen immer am unteren Rand der ansonsten leeren Seiten. Auch das ist eine gute Idee, denn sie lädt dazu ein, sich selbst weitere Gedanken zu machen und den eigenen Gefühlen auf die Spur zu kommen. Und noch mehr Gefühle treten auf. Gereiztheit, Scham, Frustration, Angst, Neid, Enttäuschung, Reue, Ausgrenzung. Das sind Gefühle, die die meisten nicht haben wollen. Auf die Erfahrungen, die diese Gefühle überhaupt erst auslösen, können wir erst recht gut und gern verzichten, oder? Im Gegenteil, denn das lehrt die Erfahrung eben auch. Wenn wir die vermeintlich negativen Gefühle unterdrücken oder sie uns nicht zugestehen, melden sie sich noch lauter, dringlicher, eindringlicher, unausweichlicher zurück. Denn, und das ist eine wichtige Erkenntnis, all diese Gefühle haben ihre Berechtigung. Gibt es eigentlich auch schöne Gefühle? Gute Gefühle, aber ja, Ausgelassenheit zum Beispiel, Aufregung, Staunen, Neugier, nicht zu vergessen das Glück und die Liebe. Und wie sieht es mit der Empörung aus? Ist die gut oder schlecht oder mittel oder je nachdem oder irgendwas dazwischen? Es ist jedenfalls eine kluge Entscheidung der Autorin, mit den Gefühlen anzufangen, die stören und von dort aus den Bogen zu schlagen zu den, nennen wir sie mal, angenehmen Gefühlen, dabei Zerstreutheit und Langeweile ebenso zuzulassen wie Verletzlichkeit oder Verwirrung und schließlich mit der Hilflosigkeit aufzuhören. Von dort aus kann man nämlich getrost wieder von vorne beginnen mit »So geht es mir«. Weil all diese Gefühle im Buch genannt werden, können wir sie wahrnehmen. Kinder und Erwachsene zeigen vielleicht nur auf ein einzelnes Wort oder Bild, um sagen zu können, wofür sie sonst vielleicht keine Worte hätten. »So geht es mir«. Was für ein Gesprächsanlass. Dann können sich alle ihren jeweiligen Gefühlen stellen, sie womöglich auflösen oder sie auch einfach aushalten in dem Wissen, sie gehören dazu, sie sind nicht grundlos, sie gehen auch wieder weg, sie verändern sich, so wie das ganze Leben, so wie wir uns. Hilflos muss jedenfalls niemand mehr sein. Am Ende bringt die alphabetische Reihenfolge im Index Ordnung ins Gefühlschaos. Das hat auch das Zeug zum Gefühlskarussell, mithin zu etwas Freundlichem, womöglich Spielerischem. Gefühle, das macht dieses Buch brillant und zugänglich sichtbar, sind viele Blicke, Gedanken, Gespräche wert. Es geht nicht um Bewertung oder Abwertung, es geht darum, die Gefühle aufzuspüren. Das kann man übrigens auch ohne und jenseits von »So geht es mir« fortsetzen. Denn eins steht fest, der bewusste Umgang mit Gefühlen macht das Leben reicher und uns alle freier.
Hier ist wieder Luna Astronaut mit einem neuen Hörbuchtipp, und zwar »Wünsche an die Wellen« von Katja Balin, aus dem Englischen übersetzt von Birgit Kollmann, gesprochen von Lena Konrad und Lennart Hillmann. Der Roman ist für Kinder ab 11 und, wie ich finde, für alle darüber hinaus noch besser geeignet. Im Roman erleben wir zwei Perspektiven, die jeweils eingesprochen werden. Wir haben einmal Tom, der voller Angst und Panik ist. Diese lässt ihn kaum los. Er muss viele Dinge machen, damit er nur ein Stück Sicherheit zurückerlangen kann. Zum Beispiel braucht er überall Licht, um nicht in Panik zu geraten. Seine Furcht und seine Panik kommt durch den Missbrauch und die häusliche Gewalt, die er und seine Mutter durch den Vater erleiden mussten. Dieser sitzt nun im Gefängnis und Tom und seine Mutter in ihrem kleinen Kosmos, in ihrer Wohnung, könnten sich eigentlich wieder sicher fühlen. Doch dies fällt Tom unglaublich schwer. Ihn prägt starke Traumatisierung und er ist in sich gekehrt und total schreckhaft. Im kompletten Kontrast steht Sophia. Sie ist laut und erlebt Gefühle in starker Intensität. Sie erlebt Freude wie auch Wut und Traurigkeit und vor allem Eifersucht. Sie lebt mit ihrem Vater. Ihre Mutter starb, als sie ein Baby war. Ihr Vater und sie leben am Meer in einem kleinen Häuschen. Und Sophia ist mit ihrer Einzigartigkeit in ihrer Schule, aber auch bei ihrem Vater eigentlich immer gut aufgehoben. Sie ist auch wie Tom in einem kleinen Kosmos. Beide müssen jedoch aus ihrer Komfortzone heraustreten, als ihre Eltern sich entscheiden, ein Paar zu werden und somit Sophia und Tom aufeinandertreffen. Sophia kann Tom nicht nachvollziehen und ist voller Wut ihm gegenüber. Tom möchte, dass all dies nicht geschieht. Für ihn bedeutet es erneute Gefahr, die ihm so schnell nicht genommen werden kann, also die Angst. Die Mutter von Tom und er ziehen zu Sophia und ihrem Vater und wir erleben ihren Alltag zusammen. Das Buch handelt vor allem von Komfortzonen, aber auch wie aus Dunkelheit irgendwann Keime von Hoffnung entstehen können, wie Veränderung auch gut sein kann und wie Familie auch anders entstehen darf. Ich finde, das Buch hat eine Art, die Realität ungeschönt darzustellen, die mir extrem oft in Kinder- und Jugendliteratur fehlt. Das Thema Gewalt in der Familie ist immer noch stark tabuisiert, obwohl es unsere ganze Aufmerksamkeit bräuchte. Ich finde, dass Toms Geschichte nicht im Klischee erzählt ist, sondern wir wirklich miterleben dürfen, was ihn ausmacht. Genauso ist Sophia und ihre Art doch berechtigt und wir lernen beide kennen und keine von beiden wird verurteilt, auch wenn die ungeschönte Wahrheit dargestellt wird. Das Meer als Botschaft ist umso schöner. Es ist, finde ich, noch schöner dargestellt als von Hemingway und ist manchmal brausend, manchmal tobend und manchmal einfach nur glitzernd schön. Wir dürfen erleben, wie die ganze neu gewonnene Familie in ihrer ganzen Einzigartigkeit wächst und wie Qualitäten gesehen werden. Ich empfehle das Hörbuch ganz, ganz dringlichst und man kann es hören auf Storytel, BookBeat und Audible.
Es ist höchste Zeit fürs Zusammen, nicht nur in dieser 114. Freigeistern-Folge frei fliegen, lesen und lesen lassen. Das Wimmelbilderbuch kennen wir uns. Unsere geheimen Gemeinsamkeiten von Franziska Ludwig kommt da wie gerufen. Es ist gerade bei Klett Kinderbuch erschienen für LeserInnen und BetrachterInnen ab 4 Jahren und für alle, unbedingt für alle. Buch auf heißt hier Bühne frei. 56 Figuren spielen bei dem Spektakel des besseren Kennenlernens mit. Auf dem Vorsatzpapier treten sie nach Alter sortiert auf. Rechts unten steht Vampir Vlado. Untot ist eben nicht zu toppen. Am anderen Ende der Skala oben links sind neben der geflügelten Insa und Baby Pippo die Kinder Mina und Emil zu sehen, nicht zu vergessen Eichhörnchen Siggi. Außerdem mit dabei sind der rundliche Otto und Bibi im Rollstuhl, Hubert mit langen Haaren und Rauschebart und Beate im Hosenanzug. Sie sind jung, jedenfalls aus Winfrieds Sicht. Er ist ein zerknitterter Greis mit Hut. Nach ihm kommt nur noch Vlado. Noch bevor das Buch richtig durchstartet, lohnt sich die Frage, welches Bild wir uns auf den ersten Blick von den 56, ja was eigentlich nennen wir sie, Lebewesen machen. Wer sind die? Beate ist wahrscheinlich eine taffe Geschäftsfrau, Hubert sieht aus wie ein Öko, Otto, Bibi und Mina, sie ist People of Color, werden ziemlich sicher gemobbt, oder? Reingefallen. Wer so denkt, ist gleich mal in die Klischeefalle getappt, denn wissen wir's? Menschengruppen in schwarz oder weiß, rechts oder links, fremd oder vertraut einzuteilen, hat derzeit Konjunktur. Dahinter steht eine grundlegende kognitive Fähigkeit des Menschen, nämlich in Sekundenschnelle zu kategorisieren. Das dient eigentlich der Orientierung und der Sicherheit, doch oft stehen inzwischen dahinter Vorurteile. Folgerichtig schauen uns die 56 an und stellen die titelgebende Frage, kennen wir uns? Das wird sich auf den nächsten 64 Seiten zeigen. Denn jetzt beginnt das große Zuordnen und das ist ein unerschöpflicher Spaß. Wegweisend ist er obendrein. Die 56 auf dem Vorsatzpapier nach Alter zu präsentieren, war erst der Anfang. Auf dem Nachsatzpapier wird nach Größe sortiert. Das kann man so machen, es sind naheliegende, weil offensichtliche Klassifizierungen, die sind aber langweilig und wenig zielführend. Viel spannender ist doch rauszufinden, wer aus ganz anderen Gründen zu wem passt. Auf Gemeinsamkeiten kommt es schließlich an. Am besten geht das entlang von Rubriken wie diesen. Alle, die Narben haben. Beate hatte Brustkrebs, Winfried hat eine Schussnarbe. Alle, denen etwas fehlt. Insa fehlt Nektar, Winfried fehlt der Hut. Alle, die zu viel von etwas haben. Minna hat so viele Kuscheltiere, alle, die Sachen sammeln, alle, die schon mal im Gefängnis waren, alle, die schon mal fliehen mussten oder alle, die woanders hinpinkeln als ins Klo. Diese Rubrik darf bei Klett Kinderbuch natürlich nicht fehlen. Schon will man mehr voneinander wissen und wird unterhaltsam und überraschend, stets eines Besseren belehrt. Die anderen sind ganz anders, als man sich das gemeinhin oft mit Betonung auf gemein so vorstellt. Kinder kennen diese Art Ordnungssystem von althergebrachten Kennenlernspielen nach sattsam bekannten Fragen. Wer wohnt in einer Großstadt? Wer ist älter als 10 Jahre? Wer hat Geschwister? Wer hat ein Haustier? Dann rennen alle los und bilden Gruppen. Im Grunde ist das auch das Prinzip dieses außerordentlichen Wimmelbilderbuches der Kieler Illustratorin Franziska Ludwig. Doch das bringt erfindungsreiche, bislang völlig unbekannte Parameter ins Spiel und mischt auf diese Weise alle und alles neu und gelegentlich auch auf. Verschandelung des Stadtbildes schnauzt zum Beispiel Winfried auf der Seite »Alle, die sich nicht leiden können« Hubert an. Andere der 56 werden sich unheimlich oder heimlich verlieben. Wer außer Wado die Farbe Rot mag, bekommen wir zudem mit. Denn kennen wir uns, strotzt vor Geschichten, Begegnungen, Erfahrungen und bei allen, die sich darauf einlassen, vor Gelächter, Entdeckungen und Erkenntnis. Zuschreibungen werden ad absurdum geführt und durch unvoreingenommene Perspektiven ersetzt. Wir alle sind laut, leise, warten auf etwas, verändern uns. Das ist witzig, verbindend, zeitgemäß und räumt mit Schubladendenken auf. Das Ziel ist, was dieses Buch vormacht. Respekt.
Hallo, hier ist Lena Winkel und ich möchte euch heute das Buch Soma von Judith Kranz vorstellen. Das ist eine neue Veröffentlichung im Reprodukt Verlag und gleichzeitig auch Judith Kranz Comicdebüt. Judith Kranz ist 1989 in München geboren und ist dann fürs Studium nach Hamburg gezogen und hat dort bei Anke Feuchtenberger zeichnen gelernt. Da kommen wir auch nachher nochmal hin. Kurz vorab, ich habe ja hier vielleicht irgendwann mal behauptet, hier würden Kindercomics besprochen. Ich würde jetzt Soma, ja vielleicht so ab 12 Jahren geeignet einordnen. Der Verlag gibt aber weise, wie er ist, da auch keine Altersempfehlung. an. Ja, das Buch ist quadratisch, Hardcover, schwarz-weiß, innen und außen. Außen hat das Weiß einen leicht gelblichen Ton, sehr hübsch. Auf dem Cover steht auch tatsächlich nur der Titel und der Name von Judith Kranz. Vorne ist kein Verlagsname zu sehen, der ist nur hinten auf dem Buchrücken. Also auch hier schon merkt man, dass es ein strenges Design und auch die Typografie ist ja eigens entwickelt für dieses Werk. Ich habe da ein bisschen gegrübelt, die ist so eher eckig, wirkt etwas futuristisch gleichzeitig, aber auch wie aus Stöcken zusammengesetzt. Der Titel ist Weiß und wirkt wie hineinradiert in die Bleistiftzeichnung dahinter, die damit schon natürlich auch einen Hinweis gibt auf den Stil der Zeichnung, die uns dann im Buch erwarten. Das sind ganz, ganz filigrane Bleistiftzeichnungen. Jetzt auf dem Cover sieht man oben ja sehr detailliert gezeichnete Blätter und unten die Masken des Volkes der Soma, die im Dunklen leuchten. Bei dem Begriff Soma horcht vielleicht der oder die andere auf. Das ist ein Begriff, der auch in Schöne neue Welt von Aldous Huxley verwendet wird für eine Glücksdroge, die die Bevölkerung sozusagen ruhig stellen soll und vom Fragen abhalten. Und hier trägt das Volk selbst diesen Namen und tatsächlich scheint auch das Volk der Soma hier sich in einem Zustand der Betäubung zu befinden oder zumindest auf irgendeine Weise kontrolliert zu werden vom sogenannten Großen Rat. Ja, das spielt in einer verseuchten postapokalyptischen Welt. Die Umwelt wird von saurem Regen bedroht. Der Boden ist durchseucht. Die Figuren, ich sage vorsichtig nicht Menschen, tragen Schutzanzüge und Masken mit Filtern. Die Masken sind individuell. Durch verschiedene Gesichtsöffnungen kann man die Figuren dann unterscheiden und auch an ihrer Körpergröße. Sie wirken fast so ein bisschen wie, falls ihr die kennt, wie die Bärtierchen, die kleinen, mikroskopisch kleinen Tiere, die auch auf dem Mond überleben können. Ich musste auch ein bisschen, falls sich daran noch jemand erinnert, an die Survival Balls von den Yes Men, habe ich mich auch erinnert gefühlt. Der Soma ist abhängig von den Bäumen und der Große Rat verlangt, ja, um das Überleben der Bäume zu sichern, regelmäßige Opfergaben aus den Reihen der Soma selbst. Denn aus den Bäumen werden Maskenkleidung und Nahrung für die Soma hergestellt, also letztendlich alles, was sie brauchen. Ja, die zentralen Figuren sind Iri und Lan. Die kennen sich seit ihrer Kindheit. Diese Freundschaft mit ihren Höhen und Tiefen wird über Flashbacks erzählt, so elegant eingewebt in die Hauptgeschichte, die derweil weitergeht. Ja, die eine Figur Iri, ja, übernimmt die Werte des Großen Rates eher unkritisch, während Lan da einen etwas schärferen Blick drauf hat und vor allem diese Körperentnahmen aus der Gemeinschaft auch nicht gut verträgt. Und folglich gibt es da auch dann Konflikte und Diskussionen zwischen den beiden. Dabei wird schrittweise die Funktionsweise dieses Rates dem der LeserIn nach und nach klar. Ja, Lan hält dann schließlich auch die Flucht aus der Gemeinschaft für die bessere Lösung. Sie verlässt das Volk und begibt sich in den toxischen Wald, in ein ungewisses Dahinter. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel spoilern, weil ich finde es tatsächlich ganz schön, wenn man da reingeht, ohne zu viel zu wissen. Also vielleicht nur ganz vorsichtig die Andeutung, dass sich dann schon auch noch auflöst, was sich eigentlich hinter den Masken der Soma verbirgt und ob es nicht möglicherweise sogar alternative Lebensweisen in dieser zerstörten Welt gibt, die nicht auf der Ausbeutung der ihrer Bewohner basiert. Also beziehungsweise ihrer Verwertung ist vielleicht hier ihrer Komplettverwertung ist hier vielleicht der angemessenere Begriff. Ja, das Ganze ist so, ich würde fast sagen, so ein klassisches Reproduktprodukt. Also es ist ganz liebevoll gestaltet, wirklich wunderschön. Wie gesagt, quadratisch, schwarz-weiß, maximal 4 Panels pro Seite. Panels sind auch jeweils quadratisch. Jedes Panel hat eine unglaubliche Detailtiefe. Meine Vermutung ist, dass es mit einem Druckbleistift gezeichnet wurde. Figuren und Elemente stehen dreidimensional im Raum. Also Judith Kranz' Strich folgt der Materialität der Figuren mit dem Strich selbst und erzeugt dadurch so eine ganz starke Plastizität. Und man ist geradezu angehalten, diese die Pendel wirklich als Fenster in diese sehr eigene, fremde, ruhige und doch von dieser, irgendwie von so einer ständigen Bedrohung durchdrungenen Welt herzustellen. Ja, und durch diese Skulpturalität, daher kommt wahrscheinlich auch der Bezug, der vom Verlag übrigens auch selber in der Ankündigung hergestellt wird, zu Anke Feuchtenberger. Also sie hat ja in ihren, zeichnet sich in ihren Werken ja auch durch diesen, den Körper abtastenden Strich sozusagen aus. Und die zweite Referenz, die der Verlag herstellt, ist zu Nausikaä aus dem Tal der Winde. Hier natürlich eher inhaltlich, insofern auch Nausikaä in einer postapokalyptischen, verseuchten Welt spielt. Und auch da die Pflanzen letztendlich eine große Rolle spielen. Die Typografie im Buch ebenfalls eher sorgfältig austariert. Gedanken sind in Schreibschrift geschrieben, gesprochen ist in Druckschrift. Und wie mir positiv aufgefallen ist, die Schrift ist nicht rein schwarz, sondern auch in so einem dunklen Grau abgedruckt. Also auch da gab es offenbar ein Bewusstsein dafür, diese Schwarz-Weiß-Ästhetik ganz fein auszutarieren. Ich finde, es schwingt auch so ein Hauch von Majora's Mask mit, vielleicht einfach wirklich durch die Masken. Ich finde auch so ein Hauch von, so ein Echo von Ishiguri lässt sich vielleicht erahnen. Ich musste ein bisschen an Never Let Me Go denken, so diese, wo ja auch die ständige Entnahme der Körper aus der Gemeinschaft seltsam normalisiert ist, wodurch gleichzeitig so ein Gefühl, so ein bedrückendes Gefühl entsteht. Ja, man könnte einige Themen identifizieren. Es geht darum, sich Ideologien oder Ideologien kritisch zu hinterfragen, neue Lebensweisen zu wagen. Ja, man könnte natürlich dann zahlreiche realweltliche Bezüge auch herstellen. Ich finde aber gerade eigentlich das Faszinierende an dem Buch, dass es in sich so abgeschlossen ist und sich in seiner Fantastik und Science Fiction und seiner Gestaltung also so ernst nimmt. Es gelingt Judith Kranz wirklich so eine kleine, abgeschlossene, fantastische Geschichte zu erzählen und eine sehr eigene Stimmung zu erzeugen. Und dadurch wird es einfach ein sehr schönes, mysteriöses Lebenserlebnis, ja, Leseerlebnis. Es macht sehr viel Freude, die Zeichnung zu betrachten, sich da ein bisschen drin zu verlieren, sich vor allem auch in der Art der Zeichnung selbst zu verlieren, als ob man so einen schönen Stein in der Brandung findet. Große Empfehlung für Soma und einmal mehr, danke fürs Zuhören.
Hermann Finke, Jahrgang 1940, ist Journalist und Sachbuchautor. Er war ARD-Auslandskorrespondent und Programmdirektor bei Radio Bremen. Ihr könntet ihn kennen von seinem Jugendsachbuch Karl von Ossietzky mit einem Vorwort von Willy Brandt. Das ist 1978 im Dressler Verlag erschienen. Oder von Das kurze Leben der Sophie Scholl, die erste Biografie für Jugendliche über die Widerstandskämpferin und Mitbegründerin der Weißen Rose, erschienen 1980 bei Ravensburger. Vielleicht kennt ihr auch seine großformatigen Dokumentationen mit vielen Abbildungen über das Dritte Reich, die DDR und die Bundesrepublik. Auch sie sind bei Ravensburger erschienen. Hermann Finke hat Bücher über den Widerstand im Dritten Reich geschrieben, über Zivilcourage und über den Atombombenabwurf auf Hiroshima und Nagasaki. Immer hat er dafür mit den Menschen gesprochen. Das Reden hilft, dürfte eine seiner Überzeugungen sein. Nun ist gerade Anfang dieses Monats und sicher nicht ohne Grund zum 9. November seine Flugschrift gegen Rechtsextremismus im Metropolverlag erschienen. Sie ist für LeserInnen ab 16 Jahren. Sie ist für uns alle. Entscheidet euch, heißt sie. Der Titel knüpft bewusst an die beiden Streitschriften von Stéphane Hessel an Widerstandskämpfer der Résistance und französischer Diplomat. Dessen Empört euch erschien 2010, ein Jahr später 2011 Engagiert euch. Beides sind schmale Bände von großer Durchschlagkraft. Sie haben viele Menschen erreicht, gerade auch Jugendliche. Hermann Finke ist das besonders wichtig. Mit knapp 100 Seiten ist auch sein Entscheidet euch ein schmaler Band, doch es steckt ungeheuer viel drin. Das könnte aktueller und dringlicher nicht sein. Flugschrift nennt der Autor seinen Text. Es ist ein Aufruf, es ist ein Essay. Ausgehend von seiner eigenen Lebens- und Berufserfahrung hat Finke ein eindringliches Plädoyer für Freiheit und Demokratie geschrieben, genauer für eine parlamentarische, wehrhafte Demokratie, denn die ist in Gefahr für Hermann Finke in der größten seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Vereinfacht gesagt, schreibt er, geht es darum, ob unsere freiheitliche Ordnung, die auf Regeln, Gesetzen und dem Grundgesetz beruht, in Zukunft noch Bestand haben wird. Im nächsten Jahr 2026 stehen 5 Landtagswahlen in Ost- und Westdeutschland an und somit der Fortbestand unserer parlamentarischen Demokratie auf dem Spiel. Dass sich dieses Land weiter in Richtung eines autoritären Staates entwickeln könnte, ist eine reale Bedrohung. Dass das Wirklichkeit wird, müssen wir alle verhindern. Wie das gerade noch rechtzeitig gehen kann, zeigt nun Entscheidet euch. Hermann Finke beschreibt den aktuellen Zustand und zeigt die historischen Voraussetzungen dafür auf. Er informiert, ordnet ein, nennt die Dinge beim Namen. Die AfD ist keine normale Partei, ist etwa Ausgangspunkt seiner Analyse von Wählerentscheidungen und Rechtsruck. Er zeichnet die Geschichte der Wiedervereinigung nach, beschreibt die Fehler, die gemacht, die Möglichkeiten, die verpasst wurden und macht sichtbar, was das für die einzelnen Menschen bedeutet hat und bedeutet. Menschen sind Opfer der verfehlten Einheitspolitik geworden, so nennt Finke das. Sie können aber auch zu Tätern werden. Rechtsradikale Neonazis machen das täglich vor. Nicht zuletzt machen Menschen Politik, sie entscheiden über Deutschlands Zukunft. Zum Beispiel, wenn sie, wenn wir wählen. Wenn wir geflissentlich übersehen und runterspielen, was längst in manchen Regionen Deutschlands Alltag ist und eine riesige Gefahr. Prügelnde Neonazis gehören dazu, AfD-Abgeordnete im Bundestag genauso, Bundestagsabgeordnete, PolitikerInnen, die verprügelt und niedergeschlagen werden, ebenfalls. Wir entscheiden aber auch, wenn wir wegschauen, uns wegducken, resignieren oder es uns in apokalyptischer Weltsicht bequem machen. Dahinter stehen oft nicht nur Ratlosigkeit, Hilflosigkeit und Angst, sondern auch Denkfaulheit. Das macht Entscheidet euch deutlich und hält von Seite zu Seite dagegen. Denn das Verdienstvolle unter vielem anderen ist, dass Hermann Finke nicht vereinfacht und schon gar nicht polarisiert. Fatalistische Endzeitstimmung, überhitzte Polemik kommen bei ihm nicht vor. Sich abfinden oder aufgeben sind aber genauso wenig Optionen wie trotzige mithin falsche Entscheidungen, die wären ja dumm. Auch wenn Hermann Finke das so nie sagen würde. Er enthält sich vielmehr solcher Urteile. Schuldzuweisungen interessieren ihn nicht. Er schüttet kein Öl ins Feuer. Er droht nicht. Er schürt keine Angst. Hermann Finke hält dem Wahnsinn der Welt, wie man die weltweite Lage ja durchaus nennen kann, die Vernunft entgegen. Genau so ist auch sein Text. Präzise, klar, unaufgeregt und dabei unerbittlich steht Entscheidet euch nicht nur in bekennender Tradition vorangegangener Titel. Es ist aktuelle Denkschule und zeitgemäße Anleitung zu politischem Handeln in Eigenverantwortung. Dass die nicht nur Pflicht, sondern Möglichkeit ist. Daran lassen weder der Autor noch sein Text den geringsten Zweifel. Sie zeigen vielmehr, wie befreiend Vernunft sein kann. Weil Hermann Finke an die Lernfähigkeit und eben Vernunft mündiger BürgerInnen glaubt, unterbreitet er ein ganzes Bündel an, und das ist wichtig, machbaren Maßnahmen. Eine davon ist die Regulierung des Netzes, damit junge WählerInnen nicht länger mit plakativem Populismus, mit kommunikativer Verrohung und einmal mehr Demokratiefeindlichkeit zugeschüttet werden. Ein anderer konkreter Vorschlag ist, sogenannte Ankerpersonen gerade in den ländlichen Gebieten in Ost und West zu etablieren, damit die vor Ort den Menschen zuhören können, vermitteln, helfen. Wichtig auch, die sogenannte stille Mitte, Menschen, die die AfD wählen, aber keine überzeugten Nazis sind, für die demokratischen Parteien zurückzugewinnen. Der entscheidende, weitreichendste Vorschlag steht am Schluss der Flugschrift: ein Verbot der AfD. Es gehört Mut dazu, das so klar und deutlich auszusprechen bzw. hinzuschreiben. Auch die Zivilgesellschaft braucht diesen Mut. Aber da sind ja die Menschen. Menschen wie Christine Herntier, die heilige Johanna der Textilhöfe, die Finke porträtiert. Menschen, die etwas verändert haben und nun in berühmten Zitaten zu Wort kommen. Zitate von Karl von Ossietzky, Martin Luther King, Caroline Emke und viele mehr sind im Buch abgedruckt. Denn was Menschen gemacht ist, können Menschen verändern. Dann kann aus dem publizistischen Dreisprung empört euch, engagiert euch, entscheidet euch Veränderung werden. Und so hänge ich noch ein paar Imperative dran. Lest diese Flugschrift, verbreitet sie, kauft sie, verschenkt sie. Bringt sie unter die Leute und macht mit. Denn noch ist es nicht zu spät, aber jede und jeder von uns muss und kann sich entscheiden. Jetzt.
Mein Name ist Sarah Jäger und ich lese euch den Prolog aus meinem aktuellen Roman »Das Feuer vergessen wir nicht« vor. Ich sehe das Haus, es steht in Flammen. Und dann sehe ich dich. Erkenne sofort den Hoodie, die grünen Flammen auf dem Hoodie. Überall Flammen. Ich will brüllen, deinen Namen brüllen, damit du stehen bleibst, damit du dich nicht umdrehst, damit du nicht in das brennende Haus läufst. Aber es würde nichts bringen. Schreien, brüllen würde nichts bringen. Kann nicht verhindern, dass du dich umdrehst und losrennst, in das Haus rennst. Kann dich nicht festhalten, kann überhaupt nichts machen. Weil ich nicht da gewesen bin. Kann nur jetzt auf das Handy-Display starren und das Video ansehen. Das Video läuft weiter, Flammen überall. Ich könnte auf Pause drücken, auf Stopp. Es würde trotzdem nicht ändern, was passiert ist. 5 Sekunden, 10 Sekunden, 15 Sekunden. Das Haus brennt, das Video endet, der Bildschirm wird schwarz und du bist verschwunden.
Das war's für heute. Das war die 114. Freigeistern-Folge. Das war Frei fliegen, das neue Lesen und Lesen lassen, voller Höhenflüge, viel zusammen und auch voller Abgründe, weil die eben dazugehören. Ich hoffe, es war für jede und jeden von euch was dabei und danke euch wie immer fürs Zuhören. Mehr Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, mehr Infos über uns und alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com. Und wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns bei Instagram folgt. Dass sich das lohnt, wisst ihr ja. Wir hören uns in 2 Wochen wieder am nächsten Freigeistern-Donnerstag am 27. November, dann wieder mit einem Freigeistern-Gespräch. Bis dahin und überhaupt wünsche ich euch viele freie Lesestunden für all die großartigen Bücher, Hörbücher, Comics aus diesem Lesen und Lesen lassen und die es sonst noch gibt. Und was auch immer bei euch gerade los ist, nicht vergessen. Immer schön durchatmen, wenn nötig, tief in den Bauch. Immer schön rausgehen an die frische Luft, immer schön in die Sonne gehen. Die scheint hier und heute in München jedenfalls ganz prächtig. Ich schicke euch davon eine große Portion und freue mich auf euch. Tschüss!